Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Eine Weisheit aus der Pädagogik sagt, bis zum Alter von 12 Jahren tun Kinder das, was die Eltern sagen. Danach machen sie, was die Eltern tun. Solche Sätze, die wir wahrscheinlich mit unserem Leben oder in unserem Leben schon oft bestätigt gesehen haben, machen ja deutlich, dass das Vorbild von Eltern für ihre Kinder sehr prägend ist. Und zwar nicht nur bis 12 Jahre oder ab 12 Jahre bis zu einem gewissen Zeitpunkt, sondern eigentlich fürs ganze Leben. Immer wieder scheint es durch bei Eltern, beziehungsweise bei Kindern von Eltern und für die Eltern vielleicht gerade manchmal auch Punkte, die man eigentlich gar nicht haben wollte, dass Kinder sich sehr viel abgucken. Ich habe das schon manchmal erlebt, wenn ich mal mitbekommen habe, dass meine Kinder sich streiten und ich da so ein bisschen gelauscht habe und überlegt habe, muss man jetzt irgendwas machen? Dann entdeckte ich plötzlich, oh, jetzt spricht er so, wie du es manchmal tust. Oder er macht das, was du manchmal gemacht hast. Verrückt. Ich habe auch mal den Satz gehört, du brauchst deinen Kindern nicht so viel sagen, was sie tun sollen. Sie machen doch das, was du tust. Auch das drückt etwas davon aus. Unser Bibeltext, der heute die Grundlage für die Predigt ist, nimmt genau diesen Zusammenhang eigentlich auf. Der Apostel Paulus, der ja als Missionar in der ganzen damals bekannten Welt unterwegs war, schreibt an die Christen in der Stadt Ephesus. Und er will sie ermutigen, ihr Leben von Gott bestimmen zu lassen und tut das mit folgenden Worten aus dem Epheserbrief Kapitel 5 in den ersten 9 Versen. So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch nicht von schändlichem Tun und von närrischem oder losem Reden, was sich nicht ziemt, sondern vielmehr von Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Ich fasse den Inhalt dieses Textes zusammen mit dem Spruch als Überschrift: Mach's wie Gott, liebe Menschen. Mach's wie Gott, liebe Menschen. In 2 Teile habe ich das unterteilt, damit uns hoffentlich deutlich wird, was da in unser Leben kommt und was aus unserem Leben jetzt wieder herauskommt. Erstens Liebe als Lebenselement und zweitens Liebe als Maßstab. Als erstes also Liebe als Lebenselement. So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, wird hier geschrieben. Ich will das mal so behaupten, nur wer geliebt wird, kann lieben. Das wird ja gerade auch im Verhältnis zwischen Kindern und Eltern deutlich. Von Gott her werden wir eigentlich zuerst geliebt, wir Menschen. Wenn wir daran vorbeischauen, geht vieles schief. Es ist ja eine Wirklichkeit, die wir immer wieder erfahren. Wir Menschen können nur weitergeben, was wir empfangen haben. Was man sich selbst verdient hat oder es als solches betrachtet, ist uns oft kein Grund, andere daran teilhaben zu lassen, sondern was wir als ein Geschenk ansehen, was wir jemandem verdanken, wird höchstens in uns Dankbarkeit auslösen und die Bereitschaft, es nicht nur als Eigentum zu behalten, sondern auch weiterzugeben. Und damit meine ich nicht nur materielle Güter. Jetzt kann es ja vorkommen, mir passiert das immer mal wieder, vielleicht geht es dir ganz anders, das mag ja sein, dann spreche ich jetzt nur von mir. Wenn ich entdecke, dass ich nicht liebe, hilft mir nicht, dass ich mich mehr anstrenge. So lauten aber immer die Parolen, die wir uns selbst geben, die andere uns sagen, die wir vielleicht auch an andere weitergeben. Wir beobachten es überall, wo Menschen verbissen etwas leisten. Vor einiger Zeit las ich gerade von einem Politiker, der über das Verhältnis seines Vaters zu ihm oder sein Verhältnis zu seinem Vater berichtete. Und sogar schon in der Berichterstattung wurde deutlich, dass dieser Mensch von einer fast wahnsinnigen Kraft angetrieben ist, die ihn nach vorne treibt zu hoher Leistung. Höchstleistungen kommen dabei raus. Wenn Menschen versuchen, zum Beispiel endlich mal ihrem harten Vater zu gefallen, der es zu Lebzeiten nicht über die Lippen gebracht hat, seinem Kind zu sagen, dass er zum Beispiel stolz auf das Kind ist, dass er es großartig findet. Manche jagen nach dieser Anerkennung durch die Eltern, noch wenn die schon längst tot sind. Was so ein bisschen übertrieben oder hirnrissig klingt, ist eine tiefe Lebenswirklichkeit für viele Menschen. Und wer weiß so genau, was uns eigentlich antreibt. Wem versuchst du eigentlich zu gefallen, ist eine Frage, für die man sich ruhig mal Zeit nehmen sollte. Denn es kann sein, dass wir entweder nur den Eindruck hatten oder unsere Eltern zum Beispiel, und die sind für vieles tatsächlich da eine Ursache, einen so hohen Maßstab an uns hatten. Oder wie gesagt, wir haben nur so uns das eingebildet, als ob sie das hätten. Vielleicht haben sie es auch nur nicht über die Lippen gebracht, uns die Anerkennung zu geben. Aber dass so ein hoher Maßstab über uns herrscht, dass wir dem gar nicht nachkommen können. Und dass wir es so lange aber probieren, bis die Kraft alle ist. Und hier ist die Rede davon, dass wir etwas verdanken, dass wir etwas bekommen, was wir uns gar nicht erarbeiten könnten, was wir gar nicht leisten könnten oder auch nicht müssen. Die Jagd nach Anerkennung ist ja deshalb so verrückt, weil wir in der Tiefe unseres Herzens gar nicht danach suchen, für etwas anerkannt zu werden, was wir geleistet haben. Wir verstehen das so schnell immer. Weil das Arbeiten, das Menschen gefallen, das ihnen nach dem Mund reden vielleicht, das sich so kleiden, so frisieren, wie das der andere gerne hätte, das sind die einzigen Möglichkeiten, die wir sehen, um Anerkennung zu bekommen. Aber Anerkennung ist eben auch immer nur in Bezug auf die Leistung oder die Qualität an uns zu sehen. Deshalb fürchten wir ja auch um sie. Jeden Tag, vielleicht auch in jedem Augenblick. Genau genommen suchen wir nicht danach, anerkannt zu werden für etwas, was wir uns verdienen. Wir suchen eigentlich danach, die Anerkennung schon zu haben, bevor wir erst in Vorleistung treten. Das nennt man Liebe. Anerkannt zu werden für das, was man ist, nicht für das, was andere gerne hätten, dass ich wäre, nicht dafür, wie ich gerne sein würde, nicht dafür, was ich erreicht habe. Anerkannt werden, angenommen werden, so wie ich bin, nicht wie ich gern wäre. Das ist Liebe. Und bei Gott ist in der Bibel von vorne bis hinten von Liebe die Rede. Wenn man es mal ohne den Anspruch von Gefühlsregungen formuliert, die ja sehr unterschiedlich sein können, würde ich Liebe so beschreiben: Wer liebt, ist für den Geliebten. Und zwar uneingeschränkt und in jeder Lage. Unter allen Umständen, könnte man sagen. Die Freude eines Menschen, der liebt, oder einer Person, die liebt, besteht darin, dass es dem anderen gut geht. Gott wird uns geschildert als der, der für uns Menschen ist. Von dem die Liebe überhaupt erst kommt. Da, wo von Gottes Zorn die Rede ist, in diesem Text, wie auch an vielen anderen biblischen Stellen, da geht es um die Ablehnung, die Gott in sich trägt, gegen alles, was das Leben zerstört. Gegen alles, was gegen uns spricht und das Leben kaputt macht. Und dann ist da auch immer wieder von Gericht die Rede. Das ist der Prozess, in dem Gott uns und diese Welt davon reinigt, was uns am Leben hindert, was uns kaputt macht. Das ist zunächst mal die Abkehr von ihm, dass wir uns von Gott abwenden und selbst alles schaffen wollen und unabhängig von ihm sein wollen. Dem gilt zuerst der Zorn Gottes, weil das der Ursprung der Selbstzerstörung von uns Menschen ist. Wir sind darauf angelegt, wir sind dazu geschaffen, von Gott geliebt zu werden. Seine Zuwendung ist geradezu unser Lebenselement und wir kommen ohne sie nicht aus. Ob wir uns das eingestehen gerade oder nicht. Und wo er unser Leben bestimmt, ist es hell und kommt unsere Sehnsucht nach Anerkennung zur Ruhe, zur Erfüllung. Unsere Sehnsucht nach Liebe. Wo wir uns und unseren Blick von ihm abwenden, wird unser Herz unruhig und kann keinen Frieden und keine Erfüllung finden. Nichts in dieser Welt, nichts. Kein Mensch, kein materielles Gut, kein Titel, keine Karriere, nichts kann unser Herz erfüllen. Vollständig erfüllen. Wir können uns mit vielem darüber hinwegtäuschen, dass uns etwas fehlt. Das geht wohl. Ja, wir können uns auch beschäftigen. Wir können uns auch, davon können wir auch eine Menge reden, betäuben, damit man das alles nicht wahrnimmt, dass da eine Sehnsucht ruft. Wir können es aber nicht ändern. Da wir dazu geschaffen sind, die Erfüllung bei Gott zu finden, die Anerkennung von ihm zu empfangen, Gemeinschaft mit ihm zu erleben. Was wir brauchen, ist eine Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Ein Gegenüber, das nicht in und aus dieser Welt ist, sondern in seiner himmlischen Sphäre, aus der heraus er uns geschaffen hat, zur Gemeinschaft mit ihm. Wo Gott nicht das Sagen haben soll, wo Gott, wenn man es mal so ausdrücken will, nicht Gott sein soll, da ist es dunkel. Davon spricht die Bibel an anderen Stellen auch, so wie hier auch. So hat es uns Jesus Christus geschildert, durch den Gott ja persönlich zu uns gekommen ist. Gott hat uns nicht in der Finsternis gelassen. Gott will nicht, dass wir im Dunkeln tappen. Ist uns durch seinen Sohn begegnet und hat uns gezeigt, wie sein Herz für uns schlägt, wie es uns entgegenschlägt in seinem Leben und besonders in seinem Sterben. Als Jesus sein Leben für uns gab, hat Gott mit uns abgerechnet. Als Jesus am Kreuz rief, es ist vollbracht, hat Gott gezeigt, wie er zu unserem Lebensstil ohne ihn steht. Wie er dazu steht, dass wir uns und anderen Menschen das Leben schwer und kaputt machen. Jesus hat sich selbst als Opfer für uns hingegeben, an unserer Stelle. So wird es hier nochmal wieder beschrieben. Das Opfer war immer nur ein Bild dafür, dass wir sterben müssen, wenn Gott uns zur Verantwortung dafür zieht, dass wir losgelöst von ihm leben. Da, am Kreuz, als Jesus Christus starb, hat Gott alles vernichtet, was das Leben verdirbt. Da hat er alle Sünde, alle Bosheit, alle Überheblichkeit, alle Grausamkeit dieser ganzen Welt, eines jeden Menschen getragen. Und Jesus hat diesen Tod auf sich genommen, weil Gott uns retten wollte, weil er uns behalten will bei sich in Ewigkeit. Dass dies alles der Grund für seinen Tod ist und nicht etwa seine eigene Schuld, wurde für jedermann offensichtlich, als Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Das hätte Gott nicht gemacht, wenn Jesus selbst schuld gewesen wäre an seinem Tod. So wie jeder Mensch sonst es ja ist. Wir haben uns den Tod zugezogen. Selbst. Jesus ist gekommen und gestorben, um die Probleme und den Tod auszulöffeln, den wir uns eingebrockt haben. Wer das glaubt, der entdeckt, wie Gottes Herz für ihn schlägt, was uns da entgegenkommt, wenn wir uns nach ihm ausstrecken. Der tritt ins helle Licht Gottes. Der sieht endlich, wie die Dinge mit uns, mit dieser Welt und mit Gott wirklich sind. Und der kann aufgrund dieser Erfahrung von Liebe anders leben. Um es mit den Worten des Missionars Paulus zu sagen, der kann anfangen, es so zu machen wie der Vater, zu lieben. Weil Gott eine Quelle der Liebe ist, die nie versiegt, bei der wir nehmen können und es gibt kein Ende. So können wir unser Leben, unser Fühlen, unser Wollen, unser Denken, unser Reden und unser Handeln durchleuchten lassen von Gott und durchdenken in seiner Liebe. Von da aus entsteht ein neuer Lebensstil. Ein Lebenswandel, der keine Freude mehr daran hat, sich selbst etwas zu verdienen und sich auf Kosten anderer zu bereichern, sondern der Freude daran hat, Gottes Güte in dieser Welt zum Ausdruck kommen zu lassen, sie zu verbreiten, ein Leben zu führen, wie es zu Gott in seiner Liebe passt. Gerechtigkeit wird es hier genannt. Sein Fühlen, Wollen, Denken, Reden und Handeln an der Wahrheit auszurichten, die uns in Jesus Christus als Person begegnet. Gott nachahmen heißt nicht ihn kopieren, als ob wir nur etwas nachmachen oder nachplappern, sondern dass Gott uns mit seinem Wesen erfüllt und von innen heraus verändert. Dann wird Gott in seiner Liebe und das, was Gott will und tut, unser Lebenselement, in dem wir uns bewegen. Und aus innerem Antrieb auch das Maß dafür, wie wir unser Leben gestalten. Darum geht es als Zweites. Als Zweites Liebe als Maßstab. Im Verlauf des Epheserbriefes hat der Missionar Paulus zur Gestaltung unseres Lebens in der Liebe Gottes schon einiges gesagt. Man lese es gerne nach, es lohnt sich wirklich. Er beschreibt darin, dass, und das passt eben zu dem, was ich eben versucht habe zu schildern, dass Menschen, die Gott nicht kennen, sich mit Dingen beschäftigen, die fruchtlos, unnütz sind, überhaupt nichts bringen und nichts zum Leben austragen. Natürlich ist nicht alles schlecht, aber die Frage ist immer, warum tut man eigentlich, was man tut? Und an dieser Stelle bewegt mich immer wieder der Satz von Hans-Joachim Eckstein, dem Theologieprofessor: Liebe ist nicht alles, aber ohne Liebe ist alles nichts. Und genau das nimmt Paulus jetzt auf. Er spricht jetzt negativ von drei beispielhaft genannten Erscheinungsformen von Lieblosigkeit. Dabei wird deutlich, dass es sich bei allen um etwas handelt, wo wir das nehmen, was Gott uns geschenkt hat, daran aber nicht ablesen wollen, dass er uns liebt, sondern es an sich gebrauchen wollen und für unsere Zwecke ausnutzen, nämlich um uns selbst zu steigern, weil wir uns die Anerkennung ja verdienen müssen. Als Erstes nennt Paulus die Habsucht, beziehungsweise das ist zwar das Dritte, aber ich will es hier als Erstes nennen. Das mehr haben wollen. Immer mehr haben wollen. Wenn man das so sagt, dann wird ja deutlich, es geht nicht darum, was ich damit anfange, was ich habe. Es geht nicht darum, dass es selbstverständlich vieles gibt, sonst hätte Gott uns diese Welt mit all den guten Gaben nicht geschenkt, dass es vieles gibt, was zum Leben hilft, was einander auch wirklich Freude machen kann. Mir selbst und anderen, gerade auch das Weitergeben zum Beispiel. All die Güter sind dazu da, dass wir sie nutzen für unser Leben. Aber wenn wir es davon lösen, dass Gott uns sie geschenkt hat, dann wird es leicht ein Mehr haben wollen. Deshalb sagt Paulus, man dient damit eigentlich einem Götzen. Es bekommt alles einen anderen Maßstab. Es wird zum Selbstzweck. Nicht die Lebensmittel sind dazu da, dass ich leben kann, sondern ich mache sie zur Lebensmittel. Vor allem, dass ich sie habe. Immer mehr. Dann nutzt man andere aus. Andere sind dann im Grunde nur noch Mittel zum Zweck, nämlich dass ich mehr bekomme. Und jeder, der mal mit Menschen gelebt hat oder für Menschen zum Beispiel gearbeitet hat, die nur mehr haben wollen und weder sich noch anderen etwas gönnen, der weiß, warum Paulus davon spricht. Hier ist immer nur die Frage, was bekomme ich? Und was habe ich davon? Das ist ja an sich eine gute Frage, aber sie bleibt eben stehen im Materiellen. Dann spricht Paulus von der Perversion von Sexualität. Unreinheit und Unzucht sind Ausdruck für sexuelle Beziehungen außerhalb der Ehe. Und auch da muss man jetzt das Geschenk, das Gott uns gemacht hat, ins Auge fassen. Dass Mann und Frau sich vereinen können, das hat Gott in uns angelegt. Zwei strukturell völlig unterschiedliche Wesen ergänzen sich gegenseitig und vereinigen sich. Das, was als seelische Beziehung, wenn es gut läuft, entsteht zwischen Menschen, das kommt sogar körperlich zum Ausdruck. Wo wir uns das vorenthalten, gegen den Willen eines von beiden, da wird auch die Beziehung gestört. Aber wir sind in einer Beziehung, um uns gegenseitig zu beschenken, um uns aneinander zu verschenken. Deshalb hat Paulus das waghalsig einmal so ausgedrückt mit der Sexualität, dass der Körper des Mannes gar nicht dem Mann gehört, sondern der Frau und der Körper der Frau dem Mann. Da denkt man ja, was ist das denn für ein Unsinn? Nein, sondern es sind Ausdrucksmittel von Zuwendung und die sind dazu da, dass man sich verschenkt an den anderen und dann wird es am schönsten. Das Ganze braucht den Rahmen der absoluten Verbindlichkeit, des totalen Einlassens, wenigstens schon mal in der Absicht, was ja Ehe bedeutet. Die meisten Menschen, die in Ehen leben, die ich kenne, haben sich nicht vor der Ehe schon so gut gekannt, dass sie hätten sagen können, was am Ende ihres Lebens alles so miteinander los ist. Dass der Weg in der Ehe bedeutet, sich einlassen und sich kennenlernen. Aber eben am Anfang steht diese Bereitschaft, ich verspreche dir die Treue. Es kann nur von großem Schaden sein, dass das unter uns Menschen so oft entweder missbraucht wurde und man sich nicht mehr um den anderen bemüht hat, nicht mehr darum, sich an ihn zu verschenken, sondern dachte, so, jetzt habe ich ja alles, jetzt kann der andere mir nicht mehr weglaufen, jetzt brauche ich mich ja nicht mehr kümmern. Überhaupt kein Gedanke hat Gott daran gehabt, dass das so gepflegt werden sollte. Das andere genauso, dass man sagt, ich bin nicht mehr glücklich mit dem anderen, ach, dann lassen wir es. Auch wenn sich beide einig sind, eigentlich suchen wir Menschen danach, dass der andere sich auf mich einlässt und nicht wieder geht, auch wenn was schief geht. Das wirklich Bedingungslose für mich sein, was in der Treue, Treue und Liebe sind ja Unterschiede. Die Treue ist dazu da, dass die Liebe wieder aufkommen kann. So, und jetzt machen wir Menschen daraus, ich will nur Sex. Und die Unzucht spricht tatsächlich davon, egal mit wem. Es ist außerhalb der Ehe, wir können das Fremdgehen nehmen, ja, ich suche mir etwas und es geht mir doch normalerweise gar nicht um den anderen. Es geht mir um das, was ich bekomme. Deswegen habe ich die Habsucht zuerst genannt. Es ist das Bereichern auf Kosten eines anderen oder mit Hilfe eines anderen, auch wenn die beiden sich einig sind. Wir können es genauso nehmen, wenn wir das tun, bevor wir dieses Versprechen der Treue eingegangen sind. Das ist genau so. Wir lassen uns noch nicht vollständig ein, aber wir wollen schon haben, was da eigentlich hingehört. Bei Unzucht ist sogar dann noch von Geschlechtsverkehr mit Tieren und anderem die Rede. Wir merken, es geht hier um die um meine Befriedigung, um das, was ich vom anderen habe. Und wir verdrehen, dass es eigentlich so gedacht ist, dass ich mich verschenke an den anderen. Ich will mich bereichern, gefühlsmäßig. Ich nutze andere aus. Wie tief muss es also in den Ohren Gottes als Hohn klingen, wenn Menschen empfehlen, zur Bereicherung der Ehe fremdzugehen? Oder dass es Internetportale gibt, wo man den Ehebruch heutzutage organisieren kann? Oder dass man sich heute in Pornografie mit Leichtigkeit Bilder von nackten Männern und nackten Frauen oder auch die Vereinigung von beiden angucken kann, wo das doch eigentlich allein eine Sache der beiden Beteiligten ist? Weil das in der Umgebung, in der die Christen in Ephesus gelebt haben, und weil das in ihrem Leben, bevor sie Christus kannten, alles Wirklichkeit war und Lebenselement war, sagt Paulus das. Es wird ja immer wieder so argumentiert, ja, diese Maßstäbe sind heute nicht mehr haltbar, weil heute die Welt ganz anders ist. Man hat, wenn man sowas sagt, keine Ahnung von den Verhältnissen damals. Ich behaupte, unsere Gesellschaft bewegt sich dort erst hin, wo diese Christen damals gelebt haben. Gerade deshalb hat es so Bedeutung. Es geht um einen Lebensstil der Liebe und nicht mehr des Haben-Wollens. Genauso geht es bei dem dritten Punkt, den Paulus nennt, auch um das sich verschenken, um das für andere etwas Gutes wollen und nicht nur haben wollen. Denn man kann mit losem Geschwätz, wie Paulus das hier nennt, dreckige, närrische Rede, Witze, die entweder zum Beispiel die Gabe der Sexualität in den Dreck ziehen oder sich über bestimmte Menschen lustig machen und damit Gottes Geschöpfe verspotten. Mit solchen Dingen kann man Aufsehen erregen, man kann Anerkennung bekommen. Menschen, die unterhalten können, sind gern gesehen. Und dabei ist die Grenze allzu leicht überschritten, wo es nur noch auf Kosten anderer geht oder wo es überhaupt auf Kosten anderer geht und wo man einfach etwas darstellt, wo man nicht mehr darauf achtet, ob das, was man tut, eigentlich lebensförderlich ist. Ich versuche das meinen Kindern immer so nahe zu bringen, weil ich selber ja mit dem Mund recht schnell bin. Ich kann beim Reden denken oder beim Denken reden, wie auch immer man es ausdrücken will. Manchmal kommen Sachen raus, von denen ich hinterher denke, oh. So, und wenn man so eine spitze Zunge hat, die schnell funktioniert, dann muss man aufpassen oder darauf achten, was in den Gedanken vor sich geht. Und ich habe, bevor ich Jesus Christus kannte, mich über viele Menschen lustig gemacht und beißenden Spott manchmal. Die anderen haben alle gelacht, wie es für denjenigen war. Das ist mir erst richtig in den Sinn gekommen, als ich entdeckte, wie Gott mich liebt und wie Gott diese Menschen liebt, über die ich mich da lustig gemacht habe. Und das kann mir heute noch gehen, wenn ich dann irgendwo etwas gesagt habe, wo ich denke, Matthias, hättest du vorher mal das wieder durch die Lupe Gottes betrachtet, dann hättest du es nicht gesagt. Und ich versuche das immer so nahe zu bringen, achtet immer drauf, dass das, was du sagst, auch andere gerne über dich sagen können. Nur dann sag's, sonst lass es lieber. Wir verbreiten ja gerne schlechte Nachrichten. Das verkauft sich auch, sonst gäbe es keine Medien. Und wir wissen alle, dass sie vor allem schlechte Nachrichten verkaufen und nicht gute. Die Guten sind ganz schnell wieder alt. Die Frage ist, bei allem, was wir sagen, warum sagst du das? Wem nützt es gerade? Und wenn uns da nichts einfällt, dann kann es nichts mit Liebe zu tun haben, dass wir es sagen. Deshalb auch hier, Liebe als Lebenselement. Und die Liebe wird jetzt eben dann der Maßstab für mein Reden. Ich bin froh, dass ich guten, lebensfördernden Humor kennengelernt habe. Ganz besonders ist mir der begegnet, bei den Hauptamtlichen in unserem Verband, als ich hier vor etwa 20 Jahren anfing, in unserem Verband zu arbeiten. Es war ein Praktikumsjahr. Mir selbst ging es nicht gut. Und dieser lebensfördernde Humor, der sich nicht auf Kosten anderer bereichert, sondern über Lebenssituationen freut und sich lustig machen kann, die entstehen, wo auch der betroffen ist, mitlachen kann. Eine Situationskomik zum Beispiel, bei der alle von Herzen lachen können, bei der es lockert und man weiß, warum Lachen so gesund sein soll. Paulus will also nicht sagen, macht keine Witze mehr, wie man das in christlichen Gemeinden schon mal gehört hat. Hat der Herr Jesus etwa gelacht? Ich will mich darüber jetzt gar nicht lustig machen, aber wenn ich das so höre, als ob immer alles ernst sein muss, dann stelle ich mir vor, wir kommen im Himmel an, ja, und Jesus wird sagen, ach, wie schön, dass du endlich da bist. Ich habe mein Leben dafür gegeben, dass du hier ankommst. Na, dann komm mal rein. Nein, er wird sagen, dass du endlich da bist, ist mir die größte Freude. Und diese Freude am Leben, an dem, was Gott uns schenkt, kann, und das ist für mich auch Humor, zum Ausdruck kommen. Mit Humor kann man auch Kritik ganz anders verarbeiten, zum Beispiel. Also, bitte nicht falsch verstehen. Es geht darum, was fördert Leben? Und es ist manchmal zum Aus der Haut fahren, wenn durch Christen das Leben eher abgemindert wird als gefördert, weil wir auch dort mitmachen, wo andere das Leben zerstören. Weil es sogar vielleicht von uns ausgeht. Wir kennen es nur zu gut in unserem Herzen. Paulus sagt ja diese Dinge nicht, weil uns das völlig fern wäre, so zu funktionieren. Nein. Paulus kennt den Menschen. Er sagt dazu noch vieles mehr in seinen Briefen. Und jetzt will er uns ermutigen, unser Leben im Licht Gottes zu betrachten. Und Gottes Liebe als Maßstab zu leben. Wenn in unserem Leben die Gefahr besteht, sich von Gott zu lösen und gegen das zu leben, was er uns als Weisungen für gelingendes Leben gegeben hat, dann kommt es darauf an, welche Ratgeber wir uns suchen. Das ist mir zum Beispiel wirklich ein Stich ins Herz oft, dass ich merke, wenn Menschen dann Entscheidungen treffen, Christen Entscheidungen treffen, und sie stehen dem, was Gott uns in seinem Wort für gelingendes Leben sagt, entgegen, dann kriege ich immer wieder mit, sie haben sich nicht mehr Christen als Ratgeber gesucht, sondern andere Menschen. Ich vermute, dass auch deshalb hier von Paulus geschrieben wird, lasst euch nicht verführen, ja, lasst euch nicht verführen durch Reden, die schön klingen, aber eben nicht das Leben zum Inhalt haben. Es ist ja mit dem, was zur Finsternis gehört, was das Leben zerstört, ist es ja wie mit dem Unkraut im Garten. Ich habe ja andere Begabungen als Gartenarbeit, aber so viel habe ich davon verstanden, das Unkraut kommt immer. Da kann man machen, was man will, da braucht man gar nichts machen. Es kommt. Wenn man einen kultivierten Garten haben will, dann muss man sich drum bemühen. Dann muss man investieren. Und so denke ich, ist es wichtig, dass wir uns immer wieder von Gott beleuchten lassen, von Gott vor allem beschenken lassen mit seiner Liebe. Das Gebet, das Gespräch mit ihm, ja, das ist ja nichts, was wir abzuleisten haben. In unserem Denken, wir müssen uns alles verdienen, tun wir so, als ob Gott nur dann mit uns zufrieden ist und nur dann für uns da ist, wenn wir genug gebetet haben. Darum geht es Gott gar nicht. Gebet bedeutet, ich gebe Gott Einfluss auf mich. Genauso Bibel lesen. Genauso, wenn wir in unsere Gottesdienste gehen, wo auch immer, in welche Gemeinde auch immer. Es geht darum, dass Gott uns beschenken will. Die kommen zum Teilnehmen und die mitmachen, die will Gott beschenken. Und wir können so leicht draus machen, wir müssen es ja. Oh, ich wünsche uns die Freude am Leben, die darin besteht, sich von Gott entgegenbringen zu lassen, was nur von ihm kommen kann. Er ist Liebe ohne Ende. Deshalb können wir uns immer wieder an ihn wenden, aufdecken lassen, was in unserem Leben nicht stimmt, und dann Veränderungen vornehmen und umkehren. Und wer dazu Unterstützung braucht, eines Glaubensbruders oder einer Glaubensschwester, der wendet sich doch an jemanden. Auch bei uns ist hier der Prediger gerne dafür da. Wem gehört dein Leben? Darum geht es hier eigentlich. Wer ist dein Vater? Von wovon lebst du? Das sind so Fragen, die du dir heute nochmal stellen kannst. Und ich finde da das Bild mit dem Licht so großartig, weil wir es an den Pflanzen beobachten, worum es geht in unserem Leben. Sonnenblumen zum Beispiel. Die drehen ihr Gesicht immer zum Licht, immer zur Sonne. Und wenn die Sonne sich, wenn die Stellung der Sonne sich verändert, wir wissen ja, dass die Erde dreht und nicht die Sonne, aber dann dreht sich die Blume mit. Strecke Gott dein Gesicht entgegen, halte dich ihm hin, liefere dich ihm aus, dann kannst du leben. Amen. Lasst uns beten. Vielen Dank, unser Vater im Himmel, dass du uns wieder einmal daran erinnerst und darauf bringst, dass nicht wir die Kraft unseres Lebens sind und haben müssen, sondern dass alles von dir kommt. Dass du uns liebst und für uns da bist und dass wir es von dir lernen können, dann auch füreinander da zu sein. Schenk uns diesen Blick doch bitte. Du hast vor Augen, Herr, wer im Moment gerade besonders leidet. Nicht nur hier von uns, sondern auch in unserer Umgebung und auch in unserer Welt. Menschen, die gerade unter Corona-Bedingungen ihren Lebensunterhalt nicht verdienen können. Die unter Einsamkeit leiden. Unter Bewegungsmangel und was auch immer sonst zu kurz kommt. Menschen, die darunter leiden, dass sie keinen Menschen treffen, der ihnen das deutlich macht, wie du sie liebst. Herr, mach deinen Kindern Beine, vor allem öffne uns das Herz für dich und für die Menschen, dass sie es von uns erfahren. Und lass uns entdecken, wo jemand etwas braucht von uns und was das ist, was er braucht. Und führe unsere Verantwortungsträger hier in unserem Land und in der ganzen Welt doch auch, dass sie entdecken, welche Entscheidungen für die Bevölkerung gute Entscheidungen sind, die das Leben fördern. Danke, dass wir uns dir anvertrauen können. Amen.